WDR 5 Stadtgespräch mit Ralf Erdenberger.
Guten Abend aus Düsseldorf. Wir haben es in der Suppe, auf dem Frühstücksei oder auf der Haut, in Geschirrspültabs oder in medizinischen Lösungen. Und wir brauchen es zum Leben. Das Salz. Salz ist unter allen Edelsteinen, die uns die Erde geschenkt hat, der kostbarste, hat der Chemiker Justus von Liebig gesagt. Und trotzdem steht dieses weiße Gold oft im Schatten der Aufmerksamkeit von Braun- und Steinkohle. Zwei andere Rohstoffe, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Aber eben auch Salz. Aus einer Zeit, in der hier in Nordrhein-Westfalen noch das Meer wogte. Seit über 100 Jahren wird es gefördert am Niederrhein. Dort gibt es auch ein letztes Salzbergwerk. Und das hat wirtschaftliche und landschaftliche Folgen, denn Salz schafft Arbeitsplätze, aber seine Förderung hat auch Auswirkungen auf die Umwelt. Menschen am Niederrhein sagen, der Abbau verursache Schäden bis hinein in ihr Heim. Darüber wollen wir reden. Unter anderem mit Ihnen unter 0800 5678 und 3x5, das ist der direkte Draht ins Stadtgespräch. Und es gibt ein Kleeblatt an Gästen. In Corona-Zeiten etwas auseinandergeschaltet, aber die schalten wir jetzt zusammen. Aus dem Studio Kleve, der erste Vorsitzende einer Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten Nordrhein-Westfalen, Thorsten Schäfer. Und vielleicht können Sie folgenden Satz komplettieren. Salz ist für mich
wie Urlaub, weil ich jedes Jahr oder häufig nach Jüst fahre, auf die Nordseeinsel und da die Salzluft einfach genieße.
Und da vielleicht ein anderes Verhältnis zum Salz haben als zu Hause.
Definitiv.
Bei Ihnen in Kleve auch Thomas Görz, Bürgermeister der Stadt Xanten, weil ein Stadtteil, nämlich Birten, von Erweiterungsplänen betroffen sein könnte. Salz ist für Sie, Herr Görz?
Ein heimischer Rohstoff, der aus dem täglichen Leben nicht wegzudenken ist, angefangen vom Frühstücksei, was Sie eben angesprochen haben, aber eben auch, wenn es denn am Niederrhein mal schneien sollte oder glatt ist, das Streusalz und auch in der Medizin, also für mich schon auch ein Bestandteil unserer Region.
Und hier bei mir im Studio in Düsseldorf ein Bauingenieur, der zuständig ist für die wasserwirtschaftlichen Folgen des Salzbergbaus bei der LINEC, Dr. Wolfgang Kühn. Salz ist für Sie?
Natürlich auch für die Suppe notwendig, aber aus beruflicher Sicht auf jeden Fall viel Arbeit.
Okay, dann werden wir einen Einblick bekommen. Und natürlich ist ein Verantwortlicher hier, der künftige Leiter des Steinsalzbergwerks Rheinberg-Borken. Er fängt am 1.12. an. Er hat schon viele Standorte im Unternehmen K&S gesehen. Dr. Stefan Weber, herzlich willkommen. Salz ist für Sie?
Ja, mein täglich Brot. Und was ich und womit ich mich jeden Tag beschäftige.
Und damit wir Ihr Salzbergwerk erstmal richtig kennenlernen, hier unser Fakt kompakt.
WDR 5 Stadtgespräch. Fakt kompakt.
Das Steinsalzwerk Bort zwischen Wesel und Xanten ist das einzige Salzbergwerk in Nordrhein-Westfalen. Unter dem Bergwerk erstreckt sich die niederrheinische Salzpfanne mit einer Salzschicht von etwa 200 Metern. Die Salzpfanne entstand durch Meeresüberflutung vor 250 Millionen Jahren. In Bort wird seit 1925 besonders reines Steinsalz gefördert. Daraus wird Speisesalz, Salz für die Pharmaindustrie, Streusalz oder Spülmaschinensalz gewonnen. Es wird in 800 bis 1000 Metern Tiefe durch Bohren und Sprengen abgebaut. Dabei entstehen unter Tage langgestreckte Abbaukammern von bis zu 20 Metern Höhe. Dazwischen lässt man Pfeiler stehen, die das darüberliegende Gestein stützen.
So, und dieses Steinsalzwerk in Bord, das leiten Sie demnächst. Was reizt Sie, Herr Weber, an dieser Aufgabe?
Im Bergbau übt eine Faszination aus. Und gerade auch der Salzbergbau ist immer interessant, ist immer herausfordernd.
Welche Faszination ist das denn?
Waren Sie schon mal unter Tage?
Ja.
Das ist, entweder man liebt es oder man muss sofort wieder raus. Und die Faszination von Untertage sich zu bewegen und zu sehen, was vor 250 Millionen Jahren abgelagert wurde und welchen Schatz im Prinzip man jetzt gewinnt, das ist faszinierend.
Lassen Sie uns noch einmal auf diesen Schatz gucken. Etwas haben wir schon davon gehört. Das ist ein Relikt von vor Millionen von Jahren durch das Meer hierhin gelandet. Untertage nun inzwischen in 800 bis 1000 Metern. Steinsalz. Für was genau zu verwenden?
unterschiedliche Bereiche. Also Salz wird in unterschiedlichsten Industrien benötigt. Vom, wie schon im Einspieler gesagt, Pharmaindustrie für medizinische Infusionen, hochreine Salze dort oder für die Speise- oder Futtermittelindustrie und auch für Chemiesalz, Farben, Lacke wird überall Salz auch benötigt zur Herstellung.
So, und diese Salze gewinnen Sie und Sie möchten diesen Salzabbau ausweiten, denn Sie untersuchen nun, das wollen Sie jedenfalls, weitere Felder südlich von Xanten zwischen Alpen und Rheinberg. Warum ist das nötig?
Wir haben mit der jetzigen Genehmigung noch Vorräte für die nächsten 7 bis 8 Jahre.
Auf den Flächen, wo Sie jetzt gerade sind?
Auf den Flächen, auf denen wir jetzt sind, ganz genau. Dafür haben wir die entsprechende Genehmigung. Die Lagerstätte gibt aber Vorräte bis 2050. Und wir wollen den jetzigen Bergbau, den wir jetzt betreiben, natürlich auch noch die Lagerstätte komplett ausbeuten bzw. komplett hereingewinnen und auf diesen Flächen dann auch Gewinnung betreiben.
Thorsten Schäfer in Kleve, Sie vertreten ja die Salzbergbaugeschädigten. Das heißt, es ist zwar auch bei Ihnen im Alltag so, dass Salz notwendig ist, aber die Folgeschäden, die können Sie nicht gebrauchen. Inwiefern sind Sie bereits geschädigt oder fühlen sich geschädigt?
Ja, bei uns ist vor allen Dingen das große Problem, dass natürlich durch die Kammern, die da unten abgebaut wurden, die irgendwie Frau Kanowski gerade im Einspieler gesagt hat, 20 mal 20 mal 200 Meter lang sind, die führen natürlich dazu, dass an der Tagesoberfläche Senkungen entstehen, bis zu 5 Meter. Das heißt, wir haben bei uns im gesamten Gebiet Senkungen, die dazu führen, dass wir teilweise auch schon unter Rheinpegel uns befinden. Das heißt, wir haben wirklich Probleme mit diesen Absenkungen auf der einen Seite. Und natürlich da, wo Senkungen entstehen, entstehen auch Schäden an öffentlichen Einrichtungen, an Infrastruktur, Straßen, Kanälen, aber natürlich auch, und das ist vor allen Dingen das große Problem, an den Häusern der Bürger, die dort in den Gebieten leben.
Sagen Sie mal ganz konkret, welche Schäden meinen Sie zum Beispiel?
Zum Beispiel Risse in den Häusern, die durch Pressungen oder Zerrungen entstehen. Das ist halt dadurch, weil wenn Sie unten was rausnehmen, wenn Sie zum Beispiel im Sand arbeiten würden und dort ein Loch graben würden, dann merken Sie auch, dass an der Seite der Sand nachrutscht. Und das passiert im Bergbau halt dann auch. Das heißt, die oben der Bergdruck entsteht und führt dazu, dass es zu entsprechenden Zerrungen und Pressungen kommt. Und das führt dann zu Rissen in den Häusern.
Zu diesem Thema haben uns 2 Mails erreicht. Einmal von Dr. Claudia Kerkhoff, die mit ihrer Familie am Rand des geplanten erweiterten Abbaugebietes lebt, haben wir ja eben erwähnt. Sie verfolgt deshalb diese Aktivitäten sehr aufmerksam und würde gerne wissen, da, wo sie wohnt, befinden sich 500 Häuser. Wie kalkulieren Sie, Herr Weber, in Zukunft die auftretenden Schäden am Privateigentum?
Man muss jetzt hier natürlich sehen, wie treten Schäden im Salzbergbau generell auf. Und da muss man eben vom Steinkohlebergbau komplett unterscheiden. Das ist nicht miteinander vergleichbar. Die Senkungen, wie Herr Schäfer sie angesprochen hat, die realisieren sich über einen sehr langen Zeitraum, über eine ganz homogene Art und Weise und prägen sich sehr flach aus in der Fläche. Das geschieht über Zentimeterbereiche in einem pro Jahr mehrere Zentimeter. Am Anfang hat man ein bisschen eine höhere Abbaugeschwindigkeit und dann nivelliert sich das langsam aus. Diese Schäden, die setzen sich oder diese Senkungen setzen sich ganz langsam. Und in diesem Bereich sprechen wir von Senkungen, die sind mehr oder weniger unschädlich für normale Gebäude, vor allem für ein- oder zwei Familienhäuser, wie sie hier üblich sind. Mhm. Also Senkungen führen nicht automatisch zu Bergschäden.
Ähnlich beschreibt das Stefanie Koschnitzki, die in Alpen lebt, uns gemailt hat und für das Werk in Bord gearbeitet hat. Sie sagt, also die beschriebenen Gefahren durch Senkungen sind leider nicht in Gänze zutreffend. Das Lagerstättenverhalten von Salz ist anders als bei dem im Ruhrgebiet bekannten Kohleflözen. Es ergeben sich, das haben Sie auch gerade gesagt, andere Senkungsgeschwindigkeiten. Und dann sagt sie, ist Ihnen bekannt, dass in Deutschland durch die Trockenheit der letzten Jahre überall sich die Böden senken, dass das Grundwasser sinkt. Also wie groß ist denn eigentlich der Anteil bei diesen Schäden vom Bergbau und welchen Anteil haben auch andere Effekte?
Wir haben, kann vielleicht auch Dr. Kühn noch was zu sagen, wir haben durchaus erhebliche Hebungen und Senkungen durch einen schwankenden Grundwasserpegel. Und wir reden jetzt hier von reinen Senkungen, die gleichmäßig vonstatten gehen. Und da finden eben keine Pressungen oder Zerrungen statt oder in einem ganz kleinen oder geringen Ausmaß, wie es der Herr Schäfer beschrieben hat, sondern es senkt sich ganz gleichmäßig. Und das ist sehr verträglich mit Gebäuden oder Infrastruktur.
Und diese Senkungen und Hebungen haben nichts mit dem Salzabbau zu tun?
Vom Grundwasser verursacht nicht, nein.
Herr Kühn, was sagen Sie?
Grundwasseroberfläche am linken Niederrhein schwankt sehr stark, naturgemäß. Hier im Bereich des Grundwassereinflusses des Rheines bzw. des Rheineinflusses aufs Grundwasser ist die Amplitude bis zu 2 Meter, 2,50 Meter. Also wir sprechen von dem niedrigsten und von einem in der Historie beobachteten höchsten Grundwasserstand und der Unterschied ist bis zu 2,5 Meter. Mhm. Der wird auch nicht von Senkungen beeinflusst. Das muss man ganz klar sagen. Der wird nicht von Senkungen beeinflusst.
Die Frage ist ja hier, wo kommen die Schäden her?
Schäden durch aufsteigendes oder zurückgehendes Grundwasser am linken Niederrhein sind eher selten, weil hier der Grundwasserleiter eben Kiese und Sande sind. Und die setzen sich nicht in dem Maße, wie zum Beispiel ein Torfboden, der ausgetrocknet wird, sich setzen würden.
Herr Schäfer, wie argumentieren Sie, wenn Sie das hören, was hier aus Düsseldorf gesagt wird?
Ja, was mich natürlich wundert, ist die große Masse an Bürgern, die sich uns angeschlossen haben. Wir haben jetzt mittlerweile eine Bürgerinitiative, die 1750 Mitglieder hat. Die wären mit Sicherheit nicht in die Bürgerinitiative eingetreten, wenn es keinerlei Probleme am Niederrhein geben würde mit dem Salzbergbau. Also ich brauche ja nur bei uns in der Straße, ich komme jetzt aus Büderich, mal durch die Straße zu gehen und bei den Bürgern nachzufragen, ob Bergschäden vorhanden sind. Und da kann ich bei jedem Haus wirklich feststellen, da ist ein kleiner Riss hier, da ist eine Treppenplatte durchgesprungen, da hat man Probleme, dass Fliesen hochkommen. Und dass das nicht jetzt letztendlich nur auf irgendwelche anderen Themen zurückzuführen ist, wie zum Beispiel jetzt das Wasser. Das ist mir vollkommen klar. Bei uns unter Tage wurde halt abgebaut und das ist letztendlich einer der Gründe, warum überhaupt solche Schäden entstehen.
Ja, die Kernfrage ist ja, wann ist ein Schaden am Haus ein Bergschaden, also verursacht eben durch den Abbau? Haben Sie da Hinweise, Beweise, gab es Gutachten?
Das große Problem bei dieser ganzen Geschichte ist ja, wenn ein Schaden auftritt bei einem Bürger, dass der Bürger sich letztendlich an das Unternehmen wenden muss. Er wendet sich sozusagen an den potenziellen Verursacher. Dieses Unternehmen kommt dann zum Bürger und prüft den Schaden. Das heißt, dort erfolgt die ganz normale Schadensbegutachtung, die Aufnahme der Schäden, Fotos, Dokumentation und dergleichen werden gemacht. Gleichzeitig erfolgt dann auch auf Wunsch des Bürgers ein Setzen von Bolzen, Höhenbolzen am Haus. Alles Maßnahmen, die dort vom Unternehmen selber gemacht werden. Mhm. Und zu guter Letzt erfolgt dann die Begutachtung oder Beurteilung des Schadens durch das Unternehmen wiederum. Also da ist letztendlich keiner dabei in dieser ganzen Begutachtungsphase, der aus einer neutralen Stelle drauf guckt.
Das sagt übrigens auch Ulrich Behrens aus Rheinberg. Er hat uns gemailt im Vorfallfeld unter stadtgespräch@wdr.de und er schreibt, der größte Kritikpunkt ist, dass das Unternehmen selbst beurteilt, ob ein Bergschaden vorliegt oder nicht. Eine Überprüfung kostet die Betroffenen finanziell etwas, bedeutet hohen Aufwand. Und er fragt dann eben, warum verweigern eben die Salzbergbauunternehmen eine vertrauensbildende Maßnahme, nämlich sich einem neutralen Schlichtungsverfahren anzuschließen. Fangen wir mal bei dem ersten Kritikpunkt an, den wir jetzt eben von Herrn Behrens gehört haben und Herrn Schäfer. Herr Weber, Sie als zukünftiger Leiter dieses Bergwerkes, warum kann das also nicht neutraler vonstatten gehen? Warum beauftragen Sie jemanden aus dem Unternehmen?
Jetzt muss man erstmal, wenn eine Meldung kommt, erstmal feststellen, wo ist denn der Schaden entstanden oder wo kam die Meldung her? Und wir verfügen über ein sehr umfangreiches Messnetz und sehen, wo genau welche Senkungen stattgefunden haben. Und man muss einfach auch sagen, dass über die Hälfte der Meldungen erstmal eine reine, wir haben zwischen 10 und 15 Meldungen im Jahr, über die Hälfte ist rein Setzen von Höhenbolzen. Die andere Hälfte oder die Hälfte der nächsten Hälfte ist außerhalb des Einwirkbereichs. da haben keine Senkungen des Bergbaus stattgefunden, des Salzbergbaus.
Ja, sagen Sie, aber die Kritik ist ja, warum kommt da jemand, der dem Unternehmen nahesteht, sogar aus dem Unternehmen, der auch von Ihnen bezahlt wird und führt den Nachweis, warum kann das keiner von außen sein, der eben nicht unter Verdacht steht?
Das ist ein Kritikpunkt, dass wir generell unterm Verdacht stehen, dass wir was Unrechtsames machen würden. Wir verlassen uns auf ein ordentliches Messnetz, das auch immer wieder geprüft wird. Das wird jedes Jahr neu vermessen und müssen dann erstmal abschätzen, können wir überhaupt der Verursacher sein?
Wie oft in der Vergangenheit haben Sie denn schon zugeben müssen, der Verursacher gewesen zu sein?
Also die K+S betreibt seit 2004 den Salzbergbau hier am Niederrhein, haben wir von der Solveig dann übernommen. Und von mir ist ein Fall bekannt, dass wir einen Bergschaden verursacht haben.
Jetzt hat die ganze Zeit der schweigsame Thomas Görz diese Debatte verfolgt als Bürgermeister der Stadt Xanten. Wie sehen Sie diese Diskussion um Bergschäden an Häusern?
Ja, mir hat es auch schon so ein bisschen in den Fingern gejuckt,
mich
ja einzuschalten. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Lebensbereich, wo man den potenziellen Verursacher selber die Aufgabe überträgt, doch zu entscheiden, abschließend, ob er der Verursacher ist oder nicht. Also ich finde die Situation schon skurril an sich. Denn die Beweislast liegt ja dann bei den Geschädigten. Die müssen beweisen, dass der Schaden aus dem Bergbau stammt. Und dann kommt derjenige, der vielleicht Verursacher ist, und beurteilt das. Also ich halte das für auch nicht vermittelbar. Und ich habe noch kein triftiges Argument gehört, warum das nicht ein unabhängiger Gutachter und eine unabhängige Schiedsstelle machen soll. Dann wäre auch die Akzeptanz dieser Ergebnisse wesentlich höher. Und wenn Herr Weber gerade sagte, ihm ist ein Schaden bekannt, wo dann der Bergbau Verursacher war, dann wage ich das mal wirklich in Zweifel zu ziehen. Aber es muss auch nicht verwundern, wenn das derjenige feststellt, der ja auch potenziell Verursacher ist und dann auch schadensersatzpflichtig wäre.
So, also auch da ein Fragezeichen. Und offenbar verfolgt man am Niederrhein diese Sendung sehr aufmerksam. Das Stadtgespräch zu den Konsequenzen des Abbaus von Steinsalz. Der eben noch aus der Mail zitierte Ulrich Behrens ist am Telefon unter 0800 5678 und 3x5. Guten Abend, Herr Behrens.
Ja, guten Abend in die Runde. Der Steinsalzbergbau hat schon seit Jahrzehnten die Schäden, die der hervorruft, verharmlost. Und ich hatte jetzt eigentlich gerade die Hoffnung, ach, da ist jetzt jemand Neues, der lässt vielleicht endlich mal oder gesteht wenigstens die Schäden ein, die sein Salzbergbauunternehmen hervorruft. Aber das scheint offenbar nicht der Fall zu sein. Ich weiß nicht, wenn er nur einen Fall kennt, dann weiß ich nicht, wo er die letzten 20 Jahre verbracht hat. Er braucht bloß mal in Alten die Kirche sich anzugucken, wie die aussieht, oder in Büderich die Kirche, nicht in Alten, in Büderich die Kirche, soll er die mal besuchen gehen. Da sieht er, was für Schäden Salzbergbau verursacht. Und die Schlichtungsstelle, das ist ja genau das, da haben wir ja ganz gute Erfahrungen in der Steinkohle und in der Braunkohle, dass also so ein Schlichtungsverfahren auch zur Befriedung des Landes, wenn man den Begriff mal nennen darf, führt. Und die Salzbergbauunternehmen verweigern das, weil sie eben meinen, sie stehen über diesen Dingen, weil sie finanziell unabhängig vom Staat sind und so weiter und so fort.
Herr Behrens, bevor der Herr Weber antworten kann, bleiben Sie doch eben am Telefon und wir hören mal unser Faktkompakt zum Thema Schlichtungsstelle.
WDR 5 Stadtgespräch. Faktkompakt.
Privatpersonen sowie kleine und mittlere Betriebe, die von einem Schaden betroffen sind, der vermutlich durch den Steinkohlebergbau entstanden ist, können sich an die Schlichtungsstelle Bergschaden NRW wenden. Voraussetzung dafür ist, dass mit dem Bergbauunternehmen keine Einigung zustande kam. Dann hilft die Schlichtungsstelle bei der Klärung möglicher Ersatzansprüche. Ziel ist es, eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden und eine gütliche Einigung zu erreichen. Die Schlichter haben die Befähigung zum Richteramt. Viele Bergwerksunternehmen der ehemaligen Steinkohlereviere in Aachen, Ebenbüren und im Ruhrgebiet sind der Schlichtungsstelle Bergschaden beigetreten. Für den Salzbergbau am Niederrhein ist sie bislang nicht tätig.
Ja, warum nicht? Was haben Sie dagegen auch als neuer Leiter des Bergwerks, Herr Weber?
Man kann schon mal die Steinkohle mit mehreren 10.000 Bekundungen jedes Jahr oder beziehungsweise die letzten 10 Jahre waren es, glaube ich, 100 Fälle der Schlichtungsstelle im Schnitt, nicht mit dem Salzbergbau vergleichen. Das sind komplett unterschiedliche Dinge. Ich möchte noch ganz kurz auf Büderich eingehen. Ich bin jetzt seit September hier am Standort und werde die Werksleitung zum Dezember übernehmen. Das war vor 2004. Diese Kenntnis von diesen Vorfällen, die entzieht sich mir. Da müsste man sich an die Solvay bzw. an Cavity melden. Ich kann seit 2004 sagen, dass wir seit 2004 keinen Fall hätten oder hatten, der zu einer Schlichtungsstelle gekommen wäre.
Müssen wir eben erklären, Cavity und die Begriffe, die Sie gerade genannt haben, das war praktisch das Unternehmen davor, das zuständig war. Jetzt ist die K&S, eine doch global operierende Gruppe, ja, die also auch Salz und anderes auch woanders abbaut auf der Welt. Trotzdem bleiben wir mal bei der Schiedsstelle. Sie sagen, man kann es nicht vergleichen, aber es ist eine neutrale Stelle, die sich auskennt, zumindest eben mit einem Zusammenhang von einem Abbauverhalten und Schäden an Häusern.
Und soweit ist es vergleichbar. Der Verlauf, der Ablauf würde sich überhaupt nicht ändern. Weil, wie auch schon gesagt wurde, zur Schiedsstelle kommen nur die Fälle, die keine gütliche Einigung erzielen.
Und die gibt es nicht?
Bisher wäre kein einziger Fall von uns dorthin gekommen.
Herr Behrens, was sagen Sie am Telefon?
Ja, das ist diese unglückliche Verquickung dieser beiden Salzbecher Unternehmen. In Esco, die jetzt unter K&S firmieren, sind ja auch noch nicht so lange tätig am Niederrhein. Und wir wissen ja, dass die Senkungen durch Salzbergbau 100, 150 Jahre insgesamt andauern. Und die Probleme werden auf Esco vermehrt zukommen. Aber der andere Unternehmer, den Sie gerade zitiert haben, von dem K&S damals die Anteile übernommen hat, im nördlichen Bereich, wehren sich und beide Unternehmen schieben sich jetzt gegenseitig sozusagen den schwarzen Peter zu. Ja, wenn du mitmachst, dann machen wir auch mit und umgekehrt.
Ja, und deshalb beide tun's nicht. Sagen Sie ja, deshalb brauchen wir vielleicht eine Schiedsstelle, die dann den Leuten hilft, die ein Fragezeichen haben, wo kommen meine Risse her? Sie haben gerade die Argumentation aber hier aus dem Studio gehört. Was sagen Sie dazu? Das war ja Ihre Nachfrage eigentlich. Warum nicht Schiedsstelle?
Ja, wenn die doch so wenig Fälle haben, dann ist es doch überhaupt kein Problem, da beizutreten. Die scheuen sich nur davor beizutreten, weil sie sich mit Cavity nicht anlegen wollen, weil dann nämlich Cavity auch unter psychologischem Druck stehen. Und noch ein Argument dazu: In Niedersachsen gehört K&S einem Verband von Unternehmen an, die der Schlichtungsstelle dort beigetreten sind, wo es Schlichtungsverfahren gibt. Da geht es um Kavernenbau und also auch Salzbergbau, aber in Richtung Kavernen. Ne?
Ulrich Behrens in Rheinberg, vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Ich vermute mal, Sie wohnen ja dicht dran.
Ja, bin nah daran, ja.
Alles klar, vielen Dank für den Anruf. Und wir hören mal im Studio Kleve, wo der erste Vorsitzende der Bürgerinitiative Thorsten Schäfer sitzt und auch der Bürgermeister der Stadt Xanten, ob sie sich da nochmal zu äußern wollen.
Ja, vor allen Dingen einen Punkt möchte ich da noch anmerken. Es wurde ja von einem flächendeckenden Messwerk oder Messnetz gesprochen. Das Problem bei diesem Messnetz ist auch wiederum, wer misst denn da? Also wenn das Messen auch durch das Unternehmen gemacht wird, dann habe ich da kein Vertrauen drin. Also da müsste der geologische Dienst messen oder eine staatliche Stelle, aber nicht das Unternehmen selber.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt ergänzen. Und zwar geht es ja nicht nur um das Feststellen von Schäden, sondern auch um den Ausgleich und den Ersatz von Schäden. Und da ist eine weitere Forderung, die wir auch als Stadt unterstützen, dass es hier ähnlich wie im Kohlebergbau einen Fonds geben muss, der unabhängig von Betriebsvermögen solche Schäden reguliert. Denn das sind sogenannte Ewigkeitslasten. Das kann ja nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens abhängig gemacht werden. Sie haben es ja eben auch dargestellt, die Wechsel in der Betreibereigenschaft. Da blickt ja nachher keiner mehr durch und jeder schiebt dem anderen die Verantwortung zu. Ja, das waren deine Schäden, das sind meine Schäden. Nein, das sind nicht meine Schäden. Hier muss ein Fonds geschaffen werden, der den betroffenen Bürger und auch den Steuerzahler von solchen Schäden freistellt. Denn das sind massive Infrastrukturschäden, die dann die Allgemeinheit zahlen muss, weil angeblich keiner verantwortlich dafür ist. Hier muss es eine andere Lösung geben.
Mhm. Haben Sie sich schon mal angenähert jetzt nach dem Motto, da kommt ein neuer Leiter, da gibt es einen Bürgermeister in Xanten? Haben die sich schon mal getroffen? Herr Weber, Herr Görz?
Der Besuch wollte ich eigentlich im Dezember stattfinden lassen, wenn ich auch in Amt und Würden bin sozusagen und nicht als vorweggreifende Maßnahme.
Ah, haben Sie das im Kalender, Herr Görz?
Mein Kalender findet bestimmt Lücken. Das werden wir hinbekommen.
So, aber das Schöne ist, wir sind ja jetzt noch zusammengeschaltet und aus Xanten hat uns Peter Kienzle eine Mail geschrieben und er sorgt sich um das Weltkulturerbe in Xanten. Ich weiß nicht, was der Bürgermeister dazu sagt. Hier also es ist auch nochmal aufgeführt, das Doppellegionslager auf dem Fürstenberg und kleinere Fundstätten. Und Peter Kienzle schreibt, dass die UNESCO sehr scharf reagiert auf planbare und bewusste Beeinträchtigungen dieser Weltkulturerbestätten bis hin zur Aberkennung des Status. Wieso riskieren Sie das mit dem Salzabbau, fragt er. Ich frage jetzt erstmal den Bürgermeister, sehen Sie ebenfalls diese Gefahren?
Also die Gefahr haben wir tatsächlich gesehen und haben das auch sofort in eine Bitte um eine Stellungnahme an den Landschaftsverband münden lassen. Das haben wir dahin geschickt und das LVR, Fachamt für Bodendenkmalpflege, hat uns mitgeteilt, dass wohl die Maßnahmen zumindest der Lagerstättenerkundung, das ist ja der erste Schritt, also es geht noch nicht um den Abbau, sondern ja jetzt erstmal um diese Erweiterung, die potenzielle Erweiterung mit der Lagerstättenerkundung, dass das wohl nicht relevant für den Bodendenkmalschutz oder die Substanz wäre, weil diese langfristigen Senkungen im Zentimeterbereich keine Einwirkungen auf die Bodendenkmäler hätten. Also das ist die Einschätzung von dort. Aber die Sorge hatten wir tatsächlich auch erst.
Also diese Sorge können Sie aber an der Stelle wohl zerstreuen. Dem sind Sie schon nachgegangen. Jetzt haben wir ja hier jemanden dabei, Herr Kühn. Sie gucken ja als Experte auch von außen darauf. Wie unabhängig ist eigentlich die LINEC in der Einschätzung? Und bevor Sie antworten, haben wir einen Faktkompakt dazu, um das mal erstmal zu erklären, was die LINEC eigentlich ist.
WDR 5 Stadtgespräch. Faktkompakt.
Die linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft LINEC entstand 1913, um die mit dem Abbau von Kohle und Salz einhergehenden wasserwirtschaftlichen Schäden auszugleichen. Sie überwacht mehr als 400 Kilometer Gewässer zwischen Krefeld und Xanten und sorgt dafür, dass die Landschaft bewohnbar bleibt. Die LINEC betreibt dafür derzeit 230 Pumpanlagen. Diese Pumpen verhindern, dass die Bergsenkungen zu Grundwasseranstieg oder Überschwemmungen führen. Ohne diese Pumpmaßnahmen stünden Teile des linken Niederrheins unter Wasser. Die LINEC berechnet auch, wie viel Geld der Bergwerksbetreiber für die nach der Erweiterung notwendigen Maßnahmen im Bereich Wasserwirtschaft zurücklegen muss.
So, das macht die LINEC und das macht nicht alles Herr Kühn. Aber was machen Sie genau, Herr Kühn?
Ja, dem ist eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen.
Aber ich wollte mir Ihre Arbeit genau vorstellen.
Genaue Beschreibung dessen, wofür die LINEC damals gegründet worden ist. Und die eingangs gestellte Frage von Ihnen war ja, wie unabhängig ist die LINEC da genau in dem Bereich?
Sie in Ihrer Arbeit.
Wir sind natürlich unabhängig vom Steinkohlebergbau, auch vom Steinsalzbergbau, weil wir per nordrhein-westfälischem Sondergesetz handeln und die Bergwerksbetreibenden sozusagen Mitglieder oder Genossen, Zwangsgenossen bei der Genossenschaft sind und wir die Genossen insgesamt, jeden Genossen, so veranlagen, wie er Nutzen von uns hat. Das heißt, in dem Falle, wie wir die Schäden, die er verursacht, dann auch ausgleichen können. Mhm. Dafür zahlt jeder Genosse spezifisch und ganz scharf.
So, das heißt ganz konkret bezogen auf die Bergschäden. Was machen Sie dann? Sind Sie schon tätig geworden?
Die Bergschäden, über die bislang jetzt hier in der Sendung gesprochen worden ist, also Schäden an Gebäuden, Infrastruktur etc., da haben wir, ich sage jetzt mal, nichts mit zu tun, sondern wir gleichen die Schäden aus, die auf die Wasserwirtschaft entstehen.
Zum Beispiel? Also ich muss mir das vorstellen als Laie.
Ist ja schon gesagt worden, der untertägige Abbau verursacht Bodensenkungen. Und die Bodensenkungen führen dazu, dass Wasserläufe, die in diesem Gebiet fließen, ganz neue Gefälleverhältnisse erfahren. Sie können sich vorstellen, am linken Niederrhein haben wir kaum Gefälle. Ganz flach alles, 0,5 Promille im Mittel. Und wenn da ein Loch irgendwo entsteht von 4 Metern, dann fließt das Wasser wohl da rein, aber nicht wieder raus und würde dann größere Flächen überschwemmen. Diese zu erwartenden Schäden gleichen wir aus, indem wir Pumpanlagen da hinsetzen, um das Wasser an den Rand der Senkung dann weiter zu pumpen. Und der zweite Bereich, in dem wir arbeiten im Zusammenhang mit Bodensenkungen, ist eben die Grundwasserregulierung. Bodensenkungen führen grundsätzlich nicht dazu, dass das Grundwasser ansteigt. Aber die Bodensenkungen führen dazu, dass sich die Erdoberfläche dem Grundwasser, der Grundwasseroberfläche annähert. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo einen kleinen Ortsteil habe, der einen Flurabstand von minimal 4 Meter hat, also der Abstand zwischen dem Gebäude, also zwischen der Erdoberfläche und der Grundwasseroberfläche, beziehungsweise dann die Keller noch immer einen Meter über dem Grundwasser sitzen. Und wenn dann 4 Meter Senkungen kommen im Laufe der Jahre, dann würde dieser Keller so langsam ins Grundwasser eintauchen.
Stimmen aus Kleve dazu?
Und eben das gleichen wir aus, indem wir da Grundwasserpumpanlagen und bauen und die Grundwasseroberfläche künstlich absenken.
Ja, von mir eine Frage an den Herrn Dr. Kühn. Sie sagten vorhin, dass die Unternehmen dafür Geld zurücklegen müssen. Ja. Die Frage ist nur, wie lange müssen sie Geld zurücklegen? Wir sprechen hier über Ewigkeitskosten. Das heißt, irgendwann muss ja die Berechnung zu Ende sein. Mhm. Wenn man immer abpumpen muss und ewige Kosten hat, müsste man ja auf Ewigkeiten Geld zurücklegen.
Das fragt Thorsten Schäfer, der erste Vorsitzende einer Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW.
Also wir berechnen grundsätzlich nicht die Rückstellungen, die Unternehmen zu tätigen haben, sondern wir berechnen die Kosten, die für die Arbeit, die wir machen, dann pro Jahr anfallen. Und diese Jahreskosten, die ja praktisch auf ewig jedes Jahr anfallen, die muss dann ein Unternehmen zurückstellen. Mhm. Wie die das machen, ist nicht im Einfluss der Linik.
Herr Schäfer?
Ja, die große Frage ist halt wirklich über diesen Ewigkeitskosten, wie volkswirtschaftlich sowas sich dann rechnet. Das ist halt einfach eine Frage in die Gemeinschaft sozusagen.
Ja, das ist natürlich dann tatsächlich auch eine Frage an den Leiter Verantwortung. Also wir haben hier zum Beispiel von André Sauskojus in Wesel, Ortsteil Gindrich-Perrich, offenbar ein betroffenes Gebiet, die provokative Frage, können Sie noch ruhig schlafen? Denn einerseits haben Sie Verantwortung für über 300 Mitarbeiter mit vielleicht auch der Angst um die Arbeitsplätze. Andererseits sagt er, beschädigt die Arbeit privates Eigentum. Ich würde jetzt mal eine Klammer aufmachen. Wir hören jetzt gerade, vielleicht verursachen sie auch Schäden, die erst in den nächsten Generationen zutage treten.
Erstmal, um die Frage zu beantworten, kann ich noch ruhig schlafen? Ja, kann ich. Und zwar, da muss man jetzt auch unterscheiden, Ewigkeitslasten, was die Pumpkosten angeht, das sind Ewigkeitslasten. Da bilden wir Rückstellungen für, um eben auch in 100 Jahren, in 200 Jahren dafür aufkommen zu können.
Weil dann die Pumpen immer noch laufen müssen?
Gut, wie es in 200 Jahren im Prinzip das Grundwasser sich verhält oder ob der Grundwasserpegel sich weiter senkt oder der Rheinpegel, der den Grundwasserpegel wieder entsprechend beeinflusst, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir auf dem Stand heute entsprechende Rückstellungen dann für uns, unsere verursachten Senkungen dann auch bilden.
Was passiert denn, wenn Sie die Pumpen abschalten oder sagen wir mal, aufgrund äußerer Umstände, wir nicht mehr in Friedenszeiten leben und die Pumpen nicht arbeiten. Was passiert dann?
Dann müssen Sie bitte den Herrn Dr. Kühn.
Dann mache ich das.
Ja, wir haben ja schon über 100 Jahre Erfahrung mit der Grundwasser- und Vorflutregulierung am linken Niederrhein. Sehr viel Erfahrung dann auch im Bereich des Steinkohleabbaus im südlichen Lineckgebiet. Und südlichen Lineckgebiet wissen wir, dass, wenn wir nicht pumpen würden, große Flächen unter Wasser stehen würden.
Etwa was heißt große Flächen? Sportplätze oder?
Nein. Etwa insgesamt eine Seenlandschaft entstehen würde mit etwa 100 Quadratkilometern Wasserfläche.
Das kann ein tolles Naherholungsgebiet sein, wenn da keine Menschen leben würden.
Ja, die Naturschützer würden sich freuen. Aber nein, jetzt Spaß beiseite, der Falltritt darf einfach nicht eintreten, dass wir keine elektrische Energie mehr haben. Wir sind gewappnet gegen Energieausfälle. Da gibt es etliche Szenarien, die wir durchgeführt haben, mit zum Beispiel mobilen Stromaggregaten, mit Notstromaggregaten an verschiedenen Pumpanlagen, mit Notdieseln, die dann anspringen. Aber gegen den immerwährenden Stromausfall können wir uns natürlich auch nicht wehren.
Herr Görz, das müsste Sie als Bürgermeister der Stadt Xanten doch auch ein bisschen beunruhigen.
Ja, natürlich beunruhigt mich das, weil ich ja vor allen Dingen hautnah erlebe, wie die Verunsicherung bei meinen Bürgerinnen und Bürgern ist. Denn es ist ja schön, dass Herr Dr. Weber ruhig schlafen kann, aber viele Menschen tun das nicht, weil sie an ihren Häusern Veränderungen sehen. Ich bin gerade gestern noch mit Herrn Schäfer bei einer Bürgerin gewesen. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut, im Haus sehr ausführlich dargestellt von der betroffenen Bürgerin. Und wenn ich diese Risse sehe, und das waren keine Lappalien, und die sind in den letzten Jahren entstanden, und dann muss man sich schon die Frage stellen, was ist denn die Ursache? Und die haben echte Sorgen, diese Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Sorgen nicht immer mit der, ja, ich sag mal, Priorität und mit der Wertschätzung und mit der Sensibilität dann auch gesehen werden. Und noch eine Frage. Ja. Eben wurde ja gesagt, das Unternehmen stellt Rückstellungen ein, um vielleicht in 200 Jahren irgendwelche Kosten dann tragen zu können. Wer garantiert uns denn, dass es dieses Unternehmen in 200 Jahren noch gibt? Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Es muss etwas außerhalb des Unternehmens
ein
geben.
Fonds wurde eben vorgeschlagen.
Richtig, genau. Das habe ich eben gesagt, weil kein Unternehmen der Welt ist vor Insolvenz gefeit, und wer weiß, was in 200 Jahren ist, wer weiß, was in 50 Jahren ist. Und das ist ein großes Manko.
Gut, da haben Sie diesen Auftakttermin im Dezember, das haben wir eben schon geklärt. Wir haben Leonhard Günther in der Leitung in Rheinberg, der, glaube ich, nochmal diese Frage, die ja zweigeteilt war, vertieft. Können Sie ruhig schlafen? Sie haben ja auch Verantwortung für Arbeitsplätze. Darauf haben wir noch nicht geguckt. Herr Günther, können Sie wollen Sie da anknüpfen? Ein Stichwort steht auf meinem Schirm dazu.
Ja, ich habe da eine andere Betrachtungsweise. Und zwar erstmal guten Abend in der Runde.
Ja, guten Abend.
Wie viele regionale Arbeits- und Ausbildungsplätze, sowohl intern als auch externe, Zulieferer wie Subunternehmen, werden durch die Erweiterung der Abbaufläche wie lange gesichert bzw. sogar geschaffen?
Ja, machen wir es kleinschrittig. Vielleicht gehen wir mal vom Status quo aus. Im Moment haben Sie, glaube ich, 350 Mitarbeiter im Kern.
350 direkte Mitarbeiter und circa 20 Auszubildende.
So, und jetzt wird aber auch gefragt, wie ist das so mit extern, also mit Zulieferungen, mit all diesen Arbeitsplätzen, die vielleicht auch noch dranhängen?
Das haben wir betrachtet. Und die indirekt betroffenen Arbeitsplätze, da kommt nochmal ungefähr 250 zusammen, sodass wir von in Summe 600 Familien sprechen.
Die Stand jetzt.
Stand jetzt.
So, und jetzt guckt aber Leonhard Günther in die Zukunft und fragt, wenn Sie also erweitern, jetzt sondieren können und dann erweitern würden, wie viel Potenzial steckt da drin?
Wir erweitern ja nicht die Menge, die wir jährlich gewinnen wollen, sondern wir erweitern, wir haben jetzt genehmigte Vorräte für die nächsten 7 bis 8 Jahre. Und dann ist dieses Abbaufeld im Prinzip erschöpft. Und dann müssen wir zum nächsten angrenzenden Abbaufeld, unser Bergwerkseigentum, und dafür brauchen wir eine Genehmigung. Und das würde den Abbau bis 2050 sichern. Das heißt aber nicht, dass wir dann mehr Arbeitsplätze schaffen, sondern wir erhalten die jetzigen Arbeitsplätze und generieren hier die Wertschöpfung für die nächste Generation.
Frage an den Bürgermeister, der natürlich sich auch freuen könnte darüber, dass da Arbeitsplätze gesichert werden. Ich habe hier auch von einem Hörer, Mario S. Punkt, der offenbar bis vor 4 Jahren auch im Bergwerk gearbeitet hat. Er fragt nämlich, wie sieht Ihr Beitrag aus zur Sicherung der Arbeitsplätze?
Also ich bin grundsätzlich froh, dass wir so einen leistungsstarken Arbeitgeber in unserer Region haben, und viele Xantner arbeiten in diesem Unternehmen und ernähren damit ihre Familien. Also um da auch ganz klar einem Missverständnis vorzubeugen, es besteht überhaupt kein Widerspruch gegen eine Erweiterung beziehungsweise gegen den Fortbestand dieses Unternehmens. Ganz im Gegenteil, da haben wir ein großes Interesse dran. Was wir einfordern ist, einmal das eben genannte mit der Schiedsstelle, dann eine Entlastung der Allgemeinheit und der unmittelbar Betroffenen von den Schäden durch einen unabhängigen, langfristig gesicherten Fonds, in den dieses Unternehmen oder andere Unternehmen einzahlen.
Das ist angekommen.
Und eine Transparenz bei den Genehmigungsverfahren. Und da wären wir bei dem größten Kritikpunkt, den wir sehen, dass derzeit ja eine Exploration, also eine Erkundung stattfindet, die aber ja ganz klar darauf gerichtet ist, das hat Dr. Weber ja eben gesagt, dass es zu einer Erweiterung des Abbaufeldes kommt. Ist ja auch wirtschaftlich sinnvoll. Aber dann soll man bitteschön auch offen und transparent und frühzeitig die Bürger, die betroffen sind, informieren.
Wo fehlt es denn an Transparenz im Moment?
Also ganz konkret, wir haben ganz kurz vor den Sommerferien den Antrag zur Stellungnahme bekommen durch die Bezirksregierung und sollten mal eben in wenigen Wochen innerhalb der Sommerferien dazu Stellung nehmen. Das fände ich schon mal einen unmöglichen Vorgang, der so nicht geht, weil wir haben überhaupt keine Ratssitzung. Wir wollen da die Öffentlichkeit, also die Politik auch mit einbinden. Und nur auf großen Druck. Und da hat es ein sehr, sehr ernsthaftes und sehr offenes Gespräch gegeben mit den Verantwortlichen von K&S, hat man sich darauf verständigt oder darauf eingelassen, diese Frist zu verlängern. Das haben wir jetzt erreicht. Wir haben eine sehr kritische Stellungnahme abgegeben. Aber was immer noch fehlt, ist eine unmittelbare Information der Bürgerschaft. Das fordern wir ein. Das kann nicht Aufgabe der Kommunen sein, nicht meine Aufgabe sein, die Bürger zu informieren. Das muss bitte schön der Antragsteller machen. Und nochmal zum Thema Transparenz. Wir haben versucht, die Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsvorprüfung zu bekommen, um unsere Politik entsprechend zu informieren und auch die Öffentlichkeit zu informieren. Was ist denn dabei rausgekommen? Wie ist denn da argumentiert worden? Und da hat das Unternehmen sich geweigert, diese Information öffentlich zu machen. Und das ist genau der Punkt. Denn man schafft nur Akzeptanz für so ein solches Vorhaben, wenn man den Bürgern das Gefühl gibt, wir spielen mit offenen Karten. Und das lässt das Unternehmen im Moment vermissen und das kritisieren wir. Wir brauchen mehr Transparenz, mehr Bürgerinformation und mehr Offenheit. Dann schafft man auch Akzeptanz.
Spitzen Sie es vielleicht, also allgemein ist das, glaube ich, hier angekommen, spitzen Sie es mal zu, wo der größte Informationsbedarf im Moment ist. Also was würde den Bürgern von Xanten am meisten helfen?
Wenn man einfach mal sagt, was man denn vorhat. Also es wird ja jetzt so getan, wir machen da mal zwei Erprobungstunnel und schauen mal, wie viel Salz da ist. Das ist ja nur der erste Schritt. Die Erweiterung des Rahmenbetriebsplans ist ja das Ziel, um bis 2050 auch den Abbau und das Unternehmen dann auch am Standort zu sichern. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber dann soll man auch genau diese Pläne doch frühzeitig offenlegen. Die Bürger haben ein ganz hohes Interesse daran. Bis wo? Wie? Mit welchen Auswirkungen wird abgebaut? Und da gibt es bisher, ich sag mal, sehr übersichtliche Informationen. Ja,
das kann man natürlich jetzt einstielen und demnächst tun. Man kann es aber auch jetzt schon mal in Angriff nehmen, denn Teile des Niederrheins hören dieses WDR5-Stadtgespräch zum Steinsalzabbau und den Konsequenzen. Der Bürgermeister von Xanten hat eben mehr Transparenz, mehr Informationen angemahnt und gesagt, man soll mal sagen, was man genau vorhat. Herr Weber, was können Sie denn schon genau sagen?
Das kann ich sehr gern. Aber erstmal möchte ich noch ausführen, wir haben in den letzten zwei Jahren über 50 Veranstaltungen durchgeführt. Mit Träger öffentlicher Belange, auch in der Stadt Xanten, mit Behörden, mit auch mit der Bürgerinitiative. Also man kann uns keine Intransparenz vorwerfen. Und was gehört zur Transparenz? Dass ich auch entsprechende Informationen habe, über die ich verlässlich reden kann. Und vor einem Jahr hat der Scoping-Termin, ein sogenannter Scoping-Termin.
Was heißt das?
Ein Termin stattgefunden für die Rahmenbetriebsplanverfahren, okay, für die Erweiterung sozusagen, dass wir weiter Abbau betreiben dürfen. Und da wird festgelegt, welche Untersuchungen denn notwendig sind. Jetzt sprechen wir von einer Umweltverträglichkeitsprüfung, von einem wasserwirtschaftlichen Gutachten. Das sind alles Untersuchungen, die sind nicht innerhalb von zwei Wochen erledigt. Da sind wir jetzt seit einem Jahr dran.
Also Sie brauchen mehr Zeit.
Und diese Unterlagen, die erstellen wir im Moment und werden sie Anfang nächsten Jahres oder im ersten Quartal nächsten Jahres, sobald die Unterlagen vorhanden sind, beim Bergamt einreichen. Das prüft es auf Vollständigkeit,
ja,
und wird dann diese Unterlagen auch öffentlich veröffentlichen. Und worüber wir jetzt reden, das sind diese Erkundungsstrecken, das sind zwei Strecken, insgesamt ca. 3000 Meter, die wir brauchen, um im Vorfeld die Lagerstätte zu erkunden. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben noch genehmigte Vorräte für 7 bis 8 Jahre. Allein die Herstellung der Erkundungsstrecken dauert 4 bis 5 Jahre. Dann kommt noch die Erkundung an sich, die dauert nochmal 1 bis 2 Jahre.
Aber Sie würden es ja nicht machen, wenn nicht eine Chance da wäre oder eine größere Chance sogar, dass Sie auf wirklich eine Art Reichtum stoßen, den Sie gut vermarkten können. Das heißt, was müssten Sie denn finden, damit Sie dann tätig werden und abbauen?
Das ist nicht eine Frage, was müssten wir finden. Das ist eine Grundvoraussetzung, um Bergbau überhaupt betreiben zu können. Weil wir können Bergbau nicht ins Unverritzte vorantreiben. Das ist viel zu riskant für unsere Mitarbeiter.
Aber wonach gucken Sie genau?
Wir stoßen Kernbohrungen 1,5, 2 Kilometer in die Horizontale und schauen nach Störungen. Sind dort Gefährdungen, die den Abbau gefährden.
Okay.
Hydrothermale Gefährdungen, Gasgefährdungen.
Ja.
Und das müssen wir im Vorfeld klären. Und deswegen sind die Erkundungsstrecken von der Erweiterung getrennt zu betrachten.
Und wo sind diese Tunnel? Können
das, Sie das sagen, von der Dimension müssen Sie noch mal her? Eben wiederholen.
Ja, klar.
Moment, für alle, wie groß sind diese Tunnel, glaube ich,
genau.
Hat Thorsten Schäfer von der Bürgerinitiative aus Kleve gefragt.
Ja, die sind entsprechend, die sind ein Streckensystem. Ne? Man braucht auch immer einen Fluchttunnel oder einen Fluchtweg, deswegen sprechen wir hier von Doppelstrecken. Eins ist ca. 2 Kilometer oder 2000 Meter lang und eins ist sogar ca. 1000 Meter lang. Die sind auch so dimensioniert, dass man dort, man schreitet ja weiter voran, dort müssen Bandanlagen reingehängt werden, da müssen Großgeräte durchfahren können. Die sind entsprechend breit und entsprechend hoch, sodass man das auch einhängen kann.
Die entsprechen also der Dimension eines normalen Abbautunnels. Das heißt, Sie machen ja einen Tunnel, der nachher 1:1 dann auch zum Abbau verwendet werden kann.
Nein, die sind 11 Meter breit, normale Strecken sind etwas breiter. Die entsprechen aber der Dimension, dass man die Infrastruktur reinhängen kann.
Ja, und vor allen Dingen, das Interessante ist, dass die Explorationsschießungen oder dass die am Ende dieses Tunnels entstehen. Und das ist ungefähr am Ende auch des geplanten Rahmenbetriebsplans Richtung Xanten. Also das ist schon sehr interessant, wie da sozusagen verfahren wird. Also
es ist nur, da ist ein bisschen Kenntnis auch von der Lagerstätte und von Sprüngen notwendig, was jetzt hier im Radio natürlich sehr schwer zu vermitteln ist. Aber wir haben in der Lagerstätte Sprünge, in der Vertikalen, die sind 100-150 Meter hoch. Und die können wir von dem jetzigen Punkt einfach nicht erkunden. Das heißt, die Sprünge, die laufen aber auch aus, wenn wir jetzt da in diese Richtung gehen.
So, das sind so Verwerfungen, so stelle ich mir das vor. Aber das macht deutlich, dass da auch noch Informationsbedarf ist. Die Nachfragen, die wir gerade aus Kleve hatten, vom Bürgermeister aus Xanten und vom Vorsitzenden der Bürgerinitiative. Hier habe ich noch eine Frage zum Thema Transparenz. Und dann springen wir noch gleich einmal zurück zum Thema eventuelle Bergschäden. Es ist eine Frage von Dr. Claudia Kerkhoff, die eben im betroffenen Gebiet wohnt. Und es geht um Transparenz und Unabhängigkeit. Die Frage geht an Sie, Herr Kühn. Hintergrund ist, dass die Gutachterfirma Ökoplan von der Linek tatsächlich beauftragt worden ist. Im Sommer hatte sie einen Auftrag eben und hat festgestellt, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist für die geplanten Erkundungsstrecken, über die wir die ganze Zeit reden, unter dem Stadtgebiet von Xanten. Wie erklären Sie den Hörern, dass der Geschäftsführer von der beauftragten Firma Ökoplan auch Gründer und Geschäftsführer einer Firma war, die hochreines Steinsalz für medizinische und technische Zwecke vertreibt? Können Sie es nachvollziehen?
Da kann ich im Moment nichts zu sagen. Das ist mir nicht bekannt.
Okay, eine neue Information. Können Sie mitnehmen? Gerne. Ist die Mail von Dr. Claudia Kerkhoff. Aber setzt natürlich ein Fragezeichen hinter Unabhängigkeit. Also wenn derjenige, der prüft, vorher Geschäfte gemacht hat mit diesem Salz, sehen Sie da, wenn das so sein sollte, sehen Sie da eine Beeinflussung?
Grundsätzlich eigentlich nicht. Also die Firma Ökoplan ist uns bekannt als Linek, die arbeitet auch in anderen Bereichen für uns oder hat für uns gearbeitet. Wir haben mit dem Geschäftsführer da meistens wenig zu tun, sondern das sind die Mitarbeiter. Und da ist nicht nur die eine Firma Ökoplan an so einem Umweltverträglichkeitsverfahren dran beteiligt, sondern weitere Firmen, die landschaftspflegerische Begleitplanung machen und naturrechtliche Gutachten erstellen. Da sehe ich eigentlich keine große
Befangenheit
drin. Nein.
Wer möchte?
Ja, da möchte ich auch noch sagen, also manche Vorwürfe sind schon arg konstruiert.
Die sind
und, definitiv und da nicht muss konstruiert. Ich, ja, sorry. Und da muss ich schon auch sagen, es wird an der Redlichkeit und an der Unabhängigkeit von Messverfahren, von Ingenieuren, von beauftragten Firmen mittlerweile generell dran gezweifelt. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Thorsten Schäfer hatte sich gemeldet.
Ja, genau. Also man braucht es ja einfach nur mal nachgucken. Es gibt ja die entsprechenden Seiten im Internet, wo man nachgucken kann, wer Geschäftsführer ist, in welcher Firma, wenn man den Namen eingibt. North Data ist ja da zum Beispiel ein Begriff. Über die Firma kann man herausfinden, wer wo Geschäftsführer ist. Und es ist definitiv der Fall, dass der Geschäftsführer der Firma Ökoplan da Verstrickungen hatte oder auf jeden Fall auch Geschäftsführer war einer Salzhandelsfirma aus Ahaus. Und wenn so ein Unternehmen ein Gutachten macht, für das Rahmenbetriebsplanverfahren, dann zweifle ich das doch ein bisschen an.
Ich verstehe immer noch nicht die Verstrickungen. Also das tut mir leid, das entzieht sich mein...
Herr Schäfer, erklären Sie mal, warum Sie das misstrauisch macht und warum Sie da die Unabhängigkeit gefährdet sehen.
Ja gut, wenn ich selber mit Salzhandel Geld mache, dann ist natürlich die Frage, wie beurteile ich dann sozusagen eine Erweiterung von einem meiner Lieferanten sozusagen?
Ja, wenn wir ausfallen, dann wird das Salz woanders hergeliefert. Wir sind ein regionaler Anbieter und 80% unserer Produkte werden hier in 200 Kilometer Umfang vertrieben bzw. liefern wir. Aber wenn wir ausfallen würden, dann gibt es auch andere Salzhändler, die entsprechend dann das Produkt auch anbieten.
Aber das bringt uns ja zu einer spannenden Frage. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass Ihr Unternehmen ja global agiert. Warum muss es eigentlich Salz vom Niederrhein sein? Warum kann es nicht Salz aus dem Meer zum Beispiel sein? Da ist es ja im Überfluss vorhanden und man muss keine Tunnel graben.
Das stimmt, aber man braucht natürlich auch die klimatischen Bedingungen. Wie ich gerade schon gesagt habe, es ist ein heimischer Rohstoff, der auch regional entsprechend vertrieben wird. 80% unserer Produkte finden Abnehmer im Umkreis von 200 Kilometer. Alternative wäre, und die Lagerstätte ist erschlossen, und für die Nachhaltigkeit sollte man auch eine erschlossene Lagerstätte nutzen und nicht zum Beispiel Salz aus Nordafrika importieren, das dort unter fragwürdigen Umständen gegebenenfalls gewonnen wird und dann über Tausende von Kilometern dann an den Niederrhein gebracht wird. Das hat von Nachhaltigkeit dann auch nichts zu tun.
Herr Kühn, Frage an den Fachmann. Wir haben ja über Steinsalz gesprochen. Wenn ich jetzt mit Meersalz komme, vergleiche ich da Äpfel mit Birnen oder könnte man das so ersetzen durch Meersalz?
Das ist auch eine Frage, die sich wasserwirtschaftlich überhaupt nicht beantworten lässt. Also wieso? Da kann ich nichts zu sagen.
Ist es so ein ganz anderes Salz oder ist es das gleiche Salz?
Ich kenne die Salzqualität nicht. Die Vergleiche zwischen dem Salz, was am linken Niederrhein abgebaut wird und Salz aus Salinen in Spanien.
Herr Weber?
Wir haben hier ein sehr hoch oder reines Salz und auch mit der Saline fertigen wir ein Salz mit über 99,9% Reinheit, reines NaCl. Und außerdem spielen auch noch die Nebenbestandteile eine Rolle.
Natriumchlorid.
Das ist Natriumchlorid, genau, Steinsalz. Aber es spielen dann auch noch diese 0,01 oder 0,001, da sind wir dann im Mühlbereich, die Nebenbestandteile für Pharmaprodukte eben auch eine Rolle. Und die dürfen einen gewissen Grenzwert dann auch nicht überschreiten.
Und da kann man nicht einfach mehr Salz nehmen?
Einfach so nicht. Das müssen wir dann auch entsprechend aufbereiten, was dann auch wieder entsprechend Energieeintrag ist. Aber
also eins zu eins ist es nicht so. Die auch Thomas Görz, den Bürgermeister von Xanten, umtreiben und auch den ersten Vorsitzenden der Bürgerinitiative. Was sind Alternativen in Ihrem Kopf?
Also grundsätzlich habe ich ja eben schon gesagt, als Bürgermeister stelle ich diesen Standort auch gar nicht in Frage. Deswegen habe ich auch eben die Reaktion von Herrn Weber nicht verstanden. Also wenn wir es nicht machen würden, dann macht es jemand anders. Niemand redet davon, diesen Standort aus dem Niederrhein zu vertreiben oder zu sagen, wir wollen keinen Salzabbau mehr bei uns haben. Das ist einfach nicht richtig. Alternativen, das haben wir auch in unserer Stellungnahme deutlich gemacht, im Sinne von Nachhaltigkeit kann ja auch die Substitution, also den Ersatz mit anderen Stoffen darstellen, dass man auch den Rohstoffverlust bei der Gewinnung minimiert. Und auch zu einer höheren Ressourceneffizienz letztendlich kommt, also dass man gar nicht so viel abbauen muss. Also es gibt da auch technische Möglichkeiten, die man da noch ausschöpfen kann.
Herr Weber?
Wir verwerten nahezu 100% des abgebauten Produkts. Nahezu 100%. Also effizienter, als wir das Werk Bord betreiben. Und wir investieren konstant in diesen Standort, um die Effizienz hochzuhalten. So, kann man es nicht betreiben.
Ich blicke auf die Uhr und ich blicke in die Runde, soweit ich sie von hier aus überschauen kann. Ich weiß, in Kleve sind zwei, hier sind zwei. Das sind halt Corona-Bedingungen. Deshalb trennen wir auch unter Vorsichtsmaßnahme die Experten voneinander. Führen Sie aber jetzt in eine Schlussrunde. Was nehmen Sie mit? Und fangen wir doch mal an hier in Kleve mit Thomas Görz, mit dem Bürgermeister der Stadt Xanten. Ich glaube, Sie nehmen vor allen Dingen einen Termin im Dezember mit Herrn Weber mit.
Ja, da bin ich natürlich sehr dran interessiert, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da miteinander redet. Denn nur so kann man Informationen transportieren, kann man auch Missverständnisse oder auch Misstrauen abbauen. Und also da ist meine Tür und auch mein Kalender offen. Ich freue mich auf diesen Austausch und ich hoffe, dass dann auch nicht nur der Austausch auf dieser Ebene stattfindet, sondern auch mit den Bürgerinnen und Bürgern auch entsprechende Informationen transportiert werden.
Dazu gehört auch Thorsten Schäfer von der Bürgerinitiative. Was nehmen Sie mit aus dieser Sendung?
Ja, auf jeden Fall die Thematik, dass wir doch sehr weit auseinander sind. Dass nämlich die Ansichten der Bürgerinitiative doch komplett anders sind als die Ansichten des Unternehmens.
Aber dann hat diese Sendung gar nichts gebracht.
man hat drüber gesprochen und alles, was man öffentlich natürlich diskutiert, hat natürlich auch schon mal, bringt natürlich schon mal was weiter. Man
aber
hat
also, was müsste noch weiter passieren jetzt?
Ja, letztendlich, und das ist auch eins unserer Ziele, wir sagen immer, wir sind für einen Salzbergbau, das steht auch auf unserer Homepage, aber der seiner Verantwortung für Bürger und Umwelt endlich nachhaltig gerecht wird. Und das ist momentan nicht der Fall. Also wir sind also gegen einen Salzbergbau, bei dem die Betreiberfirma profitiert und die Bevölkerung und Umwelt langfristig beeinträchtigt und geschädigt.
Ich weiß ja nicht, wie viele Lücken der Terminkalender, Herr Weber, bei Ihnen noch im Dezember hat, aber Sie haben sich auch noch nicht gesehen, ne, Herr Schäfer und Sie?
Nein, bisher noch nicht.
Gibt es da eine Chance?
Natürlich.
Was nehmen Sie mit?
Ich nehme mit, dass der Informationsbedarf enorm ist und ich den komplett neu aufrollen werde. Und ich auf alle Beteiligten entsprechend zukommen werde. Und wir auch entsprechende Informationsveranstaltungen, und das können Sie mich beim Wort nehmen, auf unserem Werk regelmäßig veranstalten werden.
Das sagt der neue Leiter des Salzbergbaus am Niederrhein. Vielen Dank, Herr Weber und Herr Kühn. Schlusswort von Ihnen?
Ja, ich muss feststellen, dass das Interesse an den wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten und möglichen Schäden hier sehr gering war. Ging um viele andere Themen.
Ich habe einmal nachgefragt.
Ja, aber ich sag mal so, das ist auch nachvollziehbar, weil die Linek macht das seit 100 Jahren und kaum einer nimmt die Linek wahr.
Machen Sie es weiter so. Wir haben es zumindest erklärt, was Sie da tun. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Kühn. Vielen Dank an alle, die das Stadtgespräch verfolgt haben. Mein Name ist Ralf Erdenberger. Einen schönen Abend. Ob am Niederrhein, in Westfalen, in Ostwestfalen, im Sauerland, wo auch immer in Nordrhein-Westfalen.
WDR 5